herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Heute beginnen wir mal mit einer traurigen Nachricht. Rainer Stämme, der geniale Kopf hinter dem legendären Motorsegler Stämme S10, ist am 31. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben. Stämme war Physiker, Ingenieur und leidenschaftlicher Pilot. Ein Tüftler im besten Sinne des Wortes. Sein Traum? Die perfekte Verbindung aus Motor- und Segelflug. Mit der S10 ist ihm genau das gelungen. Ein Flugzeug, das mit Motorkraft ins Wetter fliegt, dann den Propeller elegant im Bug verschwinden lässt und plötzlich lautlos durch die Thermik gleitet. Geboren wurde Stämme 1939 in Thüringen und nach seinem Physikstudium und einer Promotion über Lasertechnik arbeitete er zunächst als Geschäftsführer beim VDI Technologiezentrum, bevor er 1984 begann, sein eigenes Flugzeug zu bauen. Die Stämme S10 war dabei eine echte Revolution. Side-by-Side-Cockpit, im Gegensatz zu vielen anderen Segelfliegern, Mittelmotor, faltbarer Propeller, 23 Meter Spannweite. Ein Traum für jeden, der Fliegen liebt. Und der Erstflug fand 1986 statt, die Zulassung kam dann 1990. Doch Stämme ruhte sich nie auf den Erfolgen aus. Später folgten neue Projekte wie die S6 und die bekannte S12 und zuletzt sogar das elektrische Fliegen, die Elfin 20.E, ein Hybrid-Doppelsitzer mit versenkbarem Propeller. Für seine Pionierarbeit wurde er 2025 mit der Otto-Lilienthal-Medaille ausgezeichnet, für Mut, Erfindergeist und die Fähigkeit, mit unkonventionellen Ideen die Luftfahrt zu prägen. Rainer Stämme hat bewiesen, dass Innovation in der Fliegerei auch heute noch möglich ist, wenn man sie mit Leidenschaft, Vision und Ausdauer verfolgt. Blue Skies, Rainer Stämme, können wir da nur sagen. Ja, von einem, der immer wieder was Neues gesucht hat und Rekorde brechen wollte, zu einem nächsten Rekord. Eine Carbon Cup UL hat eine Flughöhe von 37.609 Fuß geschafft. Ein Butch-Flugzeug auf Reiseflughöhe mit den Airlinern. Das gibt's nur in Träumen. Doch genau das hat John Kotwicki am 28. Oktober über der kalifornischen Wüste geschafft. Mit seiner Carbon Cup UL ist er auf unglaubliche 37.609 Fuß gestiegen, also 11.460 Meter, höher als manche Jets auf dem Weg nach Europa. Gestartet ist Kotwicki am Regionalflughafen San Luis Obispo, Kilo Sierra Bravo Papa, begleitet vom idealen Wetter und einer Sonderfreigabe des Fluglotsen aus Los Angeles. Ganze 62 Minuten dauerte der Aufstieg, bis der Höhenmesser bei minus 46 Grad Celsius die neue persönliche Bestmarke anzeigte. Unter der Haube ein Rotax 916 IS, der modernste Motor des österreichischen Herstellers. 160 PS stark, turbogeladen, elektronisch eingespritzt. Trotz der dünnen Luft lief er wie ein Uhrwerk. Kotwicki sagte später selber, es war surreal, da oben zu fliegen. In einem Buschflugzeug aus Stahlrohr und Stoff und über Funk zu hören, wie sich Airliner wundern, was eine Cup in dieser Höhe zu suchen hat. Übrigens, wer das Ganze auch live sehen will, beziehungsweise nachsehen will, der findet auch ein Video von diesem Flug. Gepostet wurde das auf fly8ma.com. Das ist die Seite von Kotwicki. Der hat da auch andere Videos, wie er in Alaska und so durch die Gegend fliegt. Schaut es euch gerne mal an. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Begleitet wurde das Abenteuer von einem technischen Team, Sauerstoffversorgung inklusive, denn sicher ist sicher. Beziehungsweise wir wissen ja, da oben braucht man Sauerstoff. Offiziell ist das Ganze kein Weltrekord, da die Kriterien der FAI nicht erfüllt wurden. Dennoch übertrifft der Flug den bisherigen offiziellen Wert von 30.203 Fuß, den Caro Bailey 1951 mit einer Piper Super Cup aufgestellt hatte und liegt damit auch über dem UL-Rekord von 35.062 Fuß aus dem Jahr 1996. Die Carbon Cup UL ist das jüngste Kind des Herstellers Cupcrafters, ein ultraleichtes Hochleistungsflugzeug, das die Gene der legendären Piper Cup trägt, aber mit modernster Technik und viel Power ausgestattet ist. Brett Dam, Vice President von Cupcrafters, fasst das Treffen zusammen. Diese Leistung verkörpert alles, wofür wir stehen. Innovation, Handwerkskunst und den Mut, Grenzen zu überschreiten. Ob nun offiziell oder nicht, der Flug zeigt, was moderne Ultraleichtflugzeuge heute leisten können. Oder, wie man sagen könnte, ein Buschflugzeug auf Steroiden. Ein schöner Erfolg. Jetzt wieder zu den nicht traurigen, aber öden Sachen der Fliegerei. Es geht um das Luftfahrtbundesamt.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Und da gibt es einen Wechsel an der Spitze. Wer folgt auf Jörg Mendel? Nach mehr als 13 Jahren im Amt geht beim Luftfahrtbundesamt eine Ära zu Ende. Jörg Mendel, seit 2012 Präsident und auch bei uns hier schon im Podcast im Interview, hatte am 24. Oktober seinen letzten Arbeitstag. Offiziell endet seine Amtszeit zwar erst im Ende Januar 2026, doch der Abschied ist bereits jetzt eingeläutet und die Frage steht im Raum, wer wird sein Nachfolger? Mendel generell gilt als leidenschaftlicher Flieger. Er besitzt selbst eine Privatpilotenlizenz. Die hat übrigens Thomas Schütthoff abgenommen. Diesen Namen solltet ihr euch merken, denn dazu erzähle ich euch später nochmal was. Dennoch bleibt sein Vermächtnis als Behördenchef umstritten. Gerade im berüchtigten Referat L6, das für Flugmedizin zuständig ist, wurden in den vergangenen Jahren massive Missstände bekannt, von schleppender Bearbeitung bis hin zu fragwürdigen Entscheidungen. Ob Mendel davon nichts wusste oder ob er die Probleme schlicht ignorierte, bleibt offen. Und ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich in der Luftfahrtbranche gesprochen habe, der nicht schon mal Stress mit dem LBA hatte. Als der Aero-Kurier zum Beispiel Mendels Rücktritt recherchierte, antwortete die Pressestelle zunächst abweichend und Herr Mendel geht heute noch nicht in den Ruhestand und so weiter. Erst auf Nachfrage wurde bestätigt, dass er jetzt im Urlaub ist und sein letzter Arbeitstag am 30. Januar stattfindet. Dennoch gibt es ein internes Abschiedsvideo, was dem Aero-Kurier zugespielt wurde. Und das ist natürlich wieder so ein typisches Beispiel fürs LBA. Vorne rum so kommunizieren, hinten rum so arbeiten. Da muss sich das Amt vielleicht doch nochmal eine andere Art angewöhnen. Bis zur Neubesetzung übernimmt Thomas Burlage, der bisherige Vizepräsident und Chef der Abteilung Technik und Umweltschutz, die Leitung des LBAs. Wer Nachfolger wird, ist gerade noch nicht klar. Die Leiterin der Abteilung L wird es wohl nicht und das ist, glaube ich, auch gut so. Schauen wir mal, was da kommt. Es gibt viel zu tun und die Politik würde sich gut tun, jemanden Luftfahrtorientierten dahinzusetzen, der vielleicht ein bisschen mehr das Ohr an der Fliegerei hat. Kommen wir zu was Schönerem. Zero Avia rüstet 15 Cessna Caravan auf Wasserstoff um und Norwegen wird dadurch zum Testfeld für grünes Fliegen. Ein weiterer Schritt Richtung emissionsfreie Luftfahrt. Zero Avia startet mit dem EU-geförderten Odin-Projekt durch. Ab 2028 sollen in Norwegen 15 Cessna 208B Grand Caravan mit Wasserstoffantrieb fliegen. Auf echten Frachtstrecken und im Linienbetrieb. Odin steht für Operations to Decarbonize Interconnectivity in Norway. Und das Ziel ist klar, null Emissionen im regionalen Flugverkehr. Das Projekt funktioniert so. Zero Avia ersetzt die klassische PT6A-Turbinen durch den neuen ZA600 Wasserstoffantrieb. Dieser nutzt Brennstoffzellen, um aus Wasserstoff elektrische Energie zu erzeugen. Das Ergebnis? Keine CO2-Emission, kein Kerosin, nur Wasserdampf. Und die Leistungen sind echt beeindruckend. 500 bis 750 kW Leistung, 25 bis 30 Kilogramm Wasserstoffverbrauch pro Stunde, Wartungsintervall 10.000 Stunden. Zero Avia testet den ZA600 bereits seit 2024 in einer ungerüsteten Dornier 228 und darüber hatten wir sogar schon mal berichtet. Die EU fördert das Ganze mit 21,4 Millionen Euro im Rahmen der STEP-Initiative, die für Strategic Technologies for Europe Plattform steht. Es bleibt zu hoffen, dass das so weitergeht. Norwegen und Schweden entwickeln sich echt in die richtige Richtung, was alternative Antriebsquellen für die Luftfahrt angeht.
Manchmal, wenn man im Cockpit sitzt, Funk aufgedreht, die Maschine rollt Richtung Piste, da hört man sie wieder. Diese ruhige, fast stoische Stimme aus dem Lautsprecher. Delta Echo Alpha Bravo Charlie cleared for takeoff runway 25. Ein Satz, der nach Routine klingt, aber hinter dieser Routine steckt ein ganzes System, das dafür sorgt, dass ich nicht 2 Tonnen Aluminium irgendwo zwischen Himmel und Erde zu nahe kommen. In dieser heutigen Folge wollen wir über die Flugverkehrskontrolle sprechen, kurz ATC. Wir wollen Danke sagen an alle Radarlotsen, an alle Fissler, an die gesamte DFS, dass sie jeden Tag auf uns aufpasst da draußen, egal auf IFR oder VFR, auch wenn es euer Job ist. An all die Arnes da draußen und die Fliegerseelsorgen. Ohne Flugverkehrskontrolle wäre moderner IFR-Flugverkehr, aber auch VFR-Flugverkehr schlicht unmöglich. ATC, das ist nicht nur eine Stimme am Funk, das ist das Rückgrat des Luftverkehrs. Sie sorgen dafür, dass jedes Flugzeug sicher, geordnet und möglichst flüssig durch den Luftraum kommt und dass niemand dem anderen zu nahe kommt. Die offizielle Definition von ATC klingt extremst trocken. Es heißt, ich zitiere, Überwachung und Lenkung der Bewegungen im Luftraum und auf den Rollfeldern von Flugplätzen mit Flugplatzkontrolle zur sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs. Zitat Ende. In der Praxis heißt das, der Lotse ist der Dirigent im unsichtbaren Orchester des Himmels und jeder Pilot spielt nach seiner Partitur, dem Flugplan. Wie funktioniert denn eigentlich dieses System? ATC arbeitet mit klaren Freigaben, sogenannten Clearances. Das ist im Grunde nichts anderes als, du darfst jetzt das tun, was du geplant hast, aber nur, wenn du dich an diese Bedingungen hältst. Jede Clearance? Ja, das ist so eine Art Vertrag auf Zeit. Start, Steigflug, Kurs, Sinkflug, Anflug, alles läuft über Freigaben. Diese werden vom Lotsen erteilt, der seinen Sektor kennt. Er weiß, wer da gleich reinkommt, wer raus will und wer gerade quer durch sein Revier fliegt. Und das funktioniert nur, weil vorher Flugpläne existieren. Die Pflicht für jeden IFR-Flug und manchmal auch so ein bisschen für die VFR-Flieger. Diese Pläne, die gehen in Europa an ein zentrales System, das Network Manager Operations Center bei Eurocontrol in Brüssel. Ein sehr schöner, sperriger Name. Dort läuft alles zusammen, wird geprüft, sortiert und koordiniert. So weiß jetzt jede Kontrollstelle, wer wann wo unterwegs ist, zumindest theoretisch. In der Praxis kann es trotzdem passieren, dass du auf deine Startfreigabe wartest, weil irgendwo in Belgien einer noch seinen Kaffee austrinken muss. In Deutschland wiederum liegt die Verantwortung bei der DFS, der Deutschen Flugsicherungs GmbH, mit Sitz in Langen bei Frankfurt. Und der eine oder andere wird jetzt ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, wie eine GmbH. Ja, eine GmbH, aber unter staatlicher Aufsicht. Darüber wacht wiederum das Bundesaufsichtsamt der Flugsicherung, kurz BAF. Und auch wenn ATC letztendlich eine Staatsaufgabe ist, arbeiten die meisten Länder längst mit privatrechtlichen Organisationen zusammen. In Deutschland zum Beispiel übernimmt DFS die Kontrolle über das gesamte Hoheitsgebiet mit Ausnahmen. An manchen Regionalflugplätzen, wo sich die großen Tower wirtschaftlich nicht lohnen, übernehmen andere Anbieter, etwa die DFS Aviation Services oder sogar ausländische Organisationen wie Austro Control. Und dann gibt es noch die militärische Flugsicherung, die Jungs mit den grünen Monitoren. Die kümmern sich um ihre eigenen Plätze und teilweise um ganze Luftbereiche, die für den zivilen Verkehr einfach tabu sind. Was gibt's denn jetzt aber so für Kontrollen und welche Arten von Kontrollen gibt's denn? Ja, Flugverkehrskontrolle ist nicht gleich Flugverkehrskontrolle. Da gibt's die großen drei Hauptarten. Da gibt's einmal Tower Control, die klassische Platzkontrolle, zuständig für Start, Landung und Rollverkehr. Es gibt Approach Control, die Anflugkontrolle, die dich auf den Endanflug bringt oder aus dem Start herausführt. Und es gibt Area Control, die Bezirkskontrolle, zuständig für alles, was in der Höhe passiert, also das, was auf Strecke fliegt. Wir haben dazu schon mal eine Sendung gemacht, der Johann und ich. Wir waren da bei der DFS zu Besuch und haben da mit der Carolina gesprochen, eine angehende Lotsin. Inzwischen müsste sie mit der Ausbildung fertig sein. Hört aber gerne rein in das Podcast-Interview. Eine sehr spannende Folge über die Ausbildung zum Lotsen. Heute sitzen viele dieser Bereiche gar nicht mehr direkt am Flugplatz selbst. In Langen zum Beispiel sitzt Approach und Area im selben Gebäude, weit weg vom eigentlichen Geschehen. Und ja, selbst Towerarbeit wird inzwischen ausgelagert. Der sogenannte Remote Tower. Da schaut der Lotse per Kamera auf den Flugplatz, während er sich physisch ganz woanders befindet. Und da fallen mir jetzt gerade mal so zwei ein. Das müsste zum einen Erfurt sein, wenn mich nicht alles täuscht, und der andere müsste Dresden-Klotsche sein. Das sind so die beiden Remote Tower, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Die werden beide, meine ich sogar, aus Leipzig-Halle heraus, werden die mit remoted. Für dich als Pilot ändert sich da aber nichts. Du rufst denselben Tower, bekommst dieselbe Freigabe. Aber der Mensch am anderen Ende, der sitzt eben vor einem Bildschirm und schaut nicht durchs Fenster aufs Vorfeld. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was sind denn eigentlich so die Grundlagen der Kontrolle und habe dann ganz kräftig im Internet recherchiert und aus den vorangegangenen Gesprächen, auch so mit Arne und mit anderen Mitarbeitern der DFS, bin ich dann darauf gekommen, dass es eigentlich im Kern auf drei Dingen basiert. Zum einen Flugpläne, Freigaben und Staffelung. Und wir wollen jetzt hier im Kern erstmal den IFR-Verkehr abarbeiten. Die Flugpläne sind der Anfang jedes IFR-Fluges, aber auch eines VFR-Fluges. Ohne sie weiß keiner, dass du überhaupt unterwegs bist. Ist ja klar, kennen wir ja. Dann kommen die Clearances, also die Genehmigungen für jeden Flugabschnitt. Und schließlich die Separations, die Staffelung, die sicherstellt, dass niemand dem anderen zu nahe kommt. Die Staffelung funktioniert vertikal und auch horizontal. Vertikal heißt mindestens 1000 Fuß Abstand in der Höhe. Horizontal, also auf dem Radar, sind es mindestens 5 nautische Meilen, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe. Und in der Anflugsendphase dürfen es auch mal 3 sein, aber darunter geht's nicht. Und weil man es nicht oft genug sagen kann, Staffelung funktioniert nur, wenn der Pilot tut, was er auch sagt. Wer Höhe oder Kurs nicht hält, ja, der bringt das ganze System kräftig aus dem Takt. Und dann ist da ja zum Beispiel auch die Sache mit den Wirbelschleppen. Das bringt uns zu einem weiteren Klassiker, die Wake Turbulence. Große Maschinen, heavy in der Fachsprache, hinterlassen beim Start und im Anflug gefährliche Wirbelschleppen. Und die sind für kleine Maschinen extremst gefährlich und können im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Wir hatten mal zu einem Flugplatzfest vor einigen Jahren eine Antonov in Stade zu Besuch. Und da sagt man zum Beispiel, bei dem dicken Koffer müssen mindestens 2 Minuten Abstand zur nächsten startenden Maschine sein. Deshalb gibt's Mindestabstände. Ein leichter Flieger hinter einem Heavy mindestens 6 Meilen. Oder 2 Minuten, wenn es von derselben Piste abgeht. Beim A380 gelten sogar erhöhte Werte. Kein Witz, der hat seine eigene Kategorie. Aber wichtig, die Verantwortung, Wirbelschleppen zu vermeiden, liegt letztendlich natürlich bei uns Piloten. Der Lotse, der gibt nur Hinweise mit dem berühmten Caution Wake Turbulence. Der Rest ist dann eben unser Job. Früher, also 1900, da hatten die Lotsen noch echte Radarschirme, runde Röhren mit grünen Leuchten, wie aus diesen alten Filmen, die wir da kennen. Heute ist das alles digital. Transponder liefern Kennung, Höhe, Geschwindigkeit, Richtung. Und die Software zeigt das Ganze auf modernen Monitoren gestochen scharf, in Farbe, mit jeder Menge Zusatzinfos. Arne hat da zum Beispiel auch auf seinem Kanal hin und wieder mal was gepostet. Aber schaut mal rein, das ist super interessant. Es gibt Mittelbereichsradare für den Streckenverkehr, es gibt Nahbereichsanlagen für Start und Landung und Bodenradare, die selbst auf den Taxiways noch jedes Schleppfahrzeug sehen. Die Präzision ist inzwischen so hoch, dass Piloten kaum noch Positionsmeldungen absetzen müssen. Der Lotse sieht dich längst, bevor du Reporting Point November Victor Oscar sagen kannst. Jetzt vielleicht eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon mal gestellt hat, die ihn vielleicht beschäftigt. Was ist das eigentlich mit VFR-Flügen und ATC? Naja, kurz gesagt, auch wir Sichtflieger, wir können kontrolliert werden. Aber nur in bestimmten Lufträumen. Also meistens ist das Charlie oder eben Delta. Und wir wissen ja alle, dass wir eine Freigabe brauchen, bevor wir da reinknattern. Aber nur weil wir mit dem Tower sprechen, heißt das ja nicht, dass wir dann auch gestaffelt werden. Der Lotse informiert uns über den anderen Verkehr, mehr aber auch nicht. Die Verantwortung, die bleibt natürlich bei uns. Und VFR in kontrollierten Lufträumen heißt also Kommunikation ja, Schutz ja auch, aber wir müssen natürlich da ganz, ganz kräftig von unserer Seite noch mehr mitarbeiten als den Controller. IFR im unkontrollierten Luftraum, ja. Das geht tatsächlich IFR im Luftraum Golf, klar. Aber nur auf klar definierten Strecken, meistens rund um kleine Flugplätze zum Beispiel mit eigenem IFR-Verfahren. Der Flug beginnt oder endet dann im unkontrollierten Bereich, also ohne ATC-Kontrolle. Um sicherzustellen, dass trotzdem niemand da blind durch die Gegend fliegt, gibt es dort die sogenannten RMZs, die Radio Mandatory Zones. Heißt Funkpflicht am Boden, so wissen wenigstens alle, wer da gerade so unterwegs ist und funkt und warum und weshalb und wieso. Und dann ist da ja noch die Sache mit Yankee und Zulu, dem Flugregelwechsel. Da gibt's Flüge, die fangen IFR an und enden VFR oder umgekehrt. Das sind diese berühmten Yankee und Zulu Flüge. Yankee heißt Start IFR, dann irgendwann Wechsel auf VFR und Zulu ist eben das Gegenteil. Das ist super praktisch, denn wenn man zum Beispiel von einem unkontrollierten Platz startet, aber bald in den kontrollierten Luftraum will, macht man das eben so rum. Oder andersrum, du kommst IFR irgendwo her, das Wetter wird immer besser und immer besser, du siehst dann die Bahn auf einmal und dann wechselst du auf VFR, um entspannt runterzufliegen. Wichtig aber an dieser Stelle, der Wechsel muss geplant sein und im Flugplan stehen. Und wenn du IFR cancelst, gilt der Flugplan trotzdem weiter, bis du ihn offiziell geschlossen hast. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit den Mindesthöhen und der Sicherheit. Für jeden IFR-Abschnitt gibt es eine Mindestflughöhe, die Minimum IFR Cruising Level. Sie stellt sicher, dass du mindestens 1000 Fuß über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 8 Kilometern hast. Dazu kommen die Minimum Vectoring Altitudes, also die niedrigsten Höhen, in denen der Lotse dich noch per Radar führen darf. Diese Werte hängen von Luftraumstruktur, Gelände und Hindernissen ab. Das kennen auch wir VFR-Flieger. Ja, und dann gibt's, glaube ich, auch den Klassiker, da hat so der ein oder andere von uns auch in der Ausbildung ziemlich mit zu tun gehabt, diesem Temperaturkorrekturwechsel. Ne? Wenn es richtig kalt ist, dann zeigt dein Höhenmesser weniger an, als du tatsächlich fliegst. Heißt, du bist tiefer, als du denkst. Deshalb rechnet man bei Kälte immer so ein paar Fuß drauf, je nach Temperatur. Da gibt's ja dann auch verschiedene Faustformeln und, und. Wir alle kennen noch den berühmten Satz aus der Theorie, der da lautet, im Winter sind die Berge höher. Am Ende aber ist ATC ein riesiges Zusammenspiel aus Menschen, Technik und Vorschriften. Und doch bleibt das Entscheidende menschlich: Kommunikation, Vertrauen und Routine. Der Lotse am anderen Ende kennt unseren Flug vielleicht nicht im Detail, aber er weiß, was zu tun ist. Er sieht uns auf seinem Schirm, er hört uns im Funk und wenn es eng wird, hat er schon drei Alternativen im Kopf. Vielleicht ist das eigentlich der Kern der Flugverkehrskontrolle. Nicht Kontrolle, sondern Koordination. Ein stilles Zusammenspiel zwischen Himmel und Boden. Und das nächste Mal, wenn wir auf der Frequenz sind und diese ruhige Stimme hören, dann denken wir einfach nur mal ganz kurz daran, da sitzt jemand, der uns durch den Himmel führt, nicht als Vorgesetzter oder als Kontrolleur, sondern als Partner. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank an alle Lotsen von ATC, dass ihr immer so gut auf uns aufpasst. Und damit zurück zum Johann.
Ja, und dann hatte ich euch ja von Thomas Schütthoff erzählt. Und wer unseren Instagram-Kanal folgt, hat vielleicht schon die Ankündigung gesehen, dass an diesem Freitag, wenn ihr das jetzt hört, ist das der kommende Freitag, 14. November, ein Livestream online gehen wird auf YouTube, auf unserem Kanal Privatpiloten Lounge. Und dort wird Fritz zusammen mit Thomas Schütthoff über das Fliegen im Winter und jetzt in den Herbstmonaten reden. Jeder, der jetzt in letzter Zeit aus dem Fenster geguckt hat, sieht ja den Nebel praktisch direkt vor sich. Und die beiden reden generell noch, was außer Nebel noch so in dieser Jahreszeit wichtig ist. Thomas Schütthoff ist dem einen oder anderen vielleicht von euch bekannt. Wie ich oben schon gesagt habe, ist er Prüfer. Er ist gleichzeitig Fluglehrer. Er schreibt Artikel im Aero-Kurier und wofür er wohl den meisten bekannt ist, ist, dass er der Gründer und Eigentümer der Aviators Farm in Hildesheim ist. Ein wirklich wunderschöner Ort mit wunderschönen alten Flugzeugen, tollen alten Büchern. Man kann da monatelang einfach nur in Büchern stöbern. Und generell ist es so der feuchte Traum eines jeden Fliegers, würde ich jetzt mal sagen. Und auch das ist das Besondere. Wir sind live vor Ort in der Aviators Farm. Ihr könnt auf YouTube reinschauen. Ihr seht, was da euch alles geboten wird auf der Aviators Farm. Ihr könnt Fritz und Thomas direkt Fragen stellen über den Chat. Die beiden gehen auf eure Fragen ein und ihr erhascht, wie gesagt, einen Blick in die Aviators Farm. Schaltet ein am Freitag, dem 14. November. Schaut einfach auf unserer Internetseite und auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort wird dann die genaue Uhrzeit bekannt gegeben. Das war's von mir. Ich wünsche euch many happy landings, sobald es wieder geht und bis bald.